Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab.
Welche Behandlungsansätze sind bei Kindern mit Hörstörungen am wirksamsten? 2 bis 6 von 1000 Kindern leiden an Hörstörungen und einem davon wurde ein schwerer bis hochgradiger Hörverlust diagnostiziert. Das bedeutet eine Schwelle von mehr als 70 Dezibel. Seit über 30 Jahren werden Hörtechnologien wie Hörgeräte und Cochlea-Implantate entwickelt, die die Auswirkungen von Hörstörungen verringern und Kindern zumindest teilweise Zugang zu verbaler Sprache ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung systematischer Neugeborenen-Screenings in vielen Ländern die Früherkennung von Hörstörungen und führt damit zu einer frühzeitigen Intervention. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese Kinder eine typische Entwicklung durchlaufen werden. Tatsächlich ist der Erfolg eines pädiatrischen Cochlea-Implantats sehr unterschiedlich und die meisten Kinder weisen im Vergleich zu gleichaltrigen, normal hörenden Kindern eine Lücke in Bezug auf ihre Hör-, Sprech- und Sprachfähigkeiten auf. Einige Studien haben untersucht, welche Faktoren die Entwicklung dieser Kinder vorhersagen könnten. Demnach sind das Alter bei der Implantation und das verbleibende präoperative Hörvermögen wichtige Einflussfaktoren für das Ergebnis von Cochlea-Implantaten. Aber auch die Wahl des therapeutischen Ansatzes ist von zentraler Bedeutung. Es lassen sich 5 Hauptansätze für die Therapie von Hörstörungen unterscheiden. Erstens die auditiv-verbale Therapie, bei der die akustische Wahrnehmung der Sprachlaute im Mittelpunkt steht. Hier wird sich auf das auditive Signal konzentriert und auditive Fähigkeiten werden gefördert, um Kindern bei der Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten zu helfen. Zweitens auditiv-orale Ansätze, bei der die Bildung der Sprachlaute in den Fokus genommen wird. Techniken wie Lippenlesen, Gesichtsausdrücke und lautunterstützende Gesten werden hinzugenommen, um die Artikulation zu erarbeiten. Da in den meisten Studien nicht zwischen auditiv-verbaler Therapie und auditiv-oralen Ansätzen unterschieden wird, wurden diese häufig zusammen unter dem Oberbegriff orale Kommunikation, kurz OC, zusammengefasst. Die OC-Ansätze sind rein mündlich und fokussieren ausschließlich auf die Lautsprache. Es gibt jedoch andere Ansätze, die auch Gebärden mit einbeziehen und diese auf unterschiedliche Weise verwenden. Drittens, da gibt es die Methode der sogenannten totalen Kommunikation, kurz TC, eine eklektische Intervention, die Lautsprache, Lippenlesen, Gesichtsausdrücke, natürliche Gesten und eine Form der Gebärdenunterstützung integriert. Da der Begriff Total Communication sehr unterschiedlich verwendet wird, werden alle Ansätze damit bezeichnet, die den Schwerpunkt auf die gesprochene Sprache legen und gleichzeitig jede Art von visuellen Hinweisen nutzen, um die Kommunikation zu unterstützen. Im Deutschen gibt es 3 verschiedene Gebärdensysteme, die darunter fallen. Bei den LBG, das steht für lautsprachbegleitende Gebärden, wird zum Beispiel jedes ausgesprochene Wort von einer dazugehörigen Gebärde begleitet. Dabei werden auch spezielle Gebärden verwendet, um die grammatischen Bezüge der gesprochenen Sprache zu visualisieren. Bei den LUG, das steht für lautsprachunterstützende Gebärden, werden dagegen nur Schlüsselwörter eines Satzes von einer entsprechenden Gebärde begleitet. Das dritte Gebärdensystem namens GUK, das steht für gebärdenunterstützte Kommunikation, besteht aus stark vereinfachten motorischen Handzeichen, die versuchen, einen ikonischen Bezug zu der Bedeutung herzustellen. Zum Beispiel die Gläser einer Brille mit den Händen vor den Augen zu formen bei der Verwendung des Wortes Brille. Viertens. Ein weiterer Ansatz ist der zweisprachig-bikulturelle, eine Philosophie, die eine zweisprachige Entwicklung in einer bikulturellen Umgebung fördert. Die Gebärdensprache wird dabei als erste Sprache erlernt und die Lautsprache als zweite Sprache gelehrt, vorrangig auch, um das Lesen und Schreibenlernen zu unterstützen. Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Kind in einer persönlichen gehörlosen Umgebung lebt, die aber Teil der größeren Gemeinschaft ist, die hauptsächlich die Lautsprache verwendet. Fünftens. Zuletzt gibt es den Ansatz der reinen und sozusagen echten Gebärdensprache, die ausschließlich visuelle Sprache nutzt, wie die deutsche Gebärdensprache, kurz DGS. Im klinischen und forschungsbezogenen Kontext besteht keine Einigkeit darüber, welcher Ansatz bei einzelnen Kindern mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust Vorrang haben sollte. Fitzpatrick und Team kamen zu dem Schluss, dass es nicht genügend hochwertige Daten gibt, um die Wahl zwischen einem rein lautsprachlichen oder einem lautsprachlich-gebärdensprachlichen Ansatz zu unterstützen. Die bisherigen Reviews berücksichtigen jedoch nicht viel vorhandene Literatur zu diesem Thema und umfassten nur eine begrenzte Auswahl an methodischen Designs. Da viele Forschungsarbeiten im Bereich der Rehabilitation gehörloser Kinder Kohorten-, Querschnitts- oder Fallstudiendesigns verwenden, ist es wichtig, ein Review mit einem größeren Umfang durchzuführen, um alles zu betrachten, was zu diesem Thema veröffentlicht wurde. Der Hauptzweck des systematischen Reviews von Dominique Demer und François Bergeron von der Universität Laval in Quebec besteht darin, die Wirksamkeit dieser 5 Hauptansätze auf die Hör-, Sprech- und Sprachentwicklung von schwerhörigen bis gehörlosen Kindern zu untersuchen. Genauer gesagt, wollten sie eine kritische Analyse der verfügbaren wissenschaftlichen Daten durchführen, um Therapierende und Eltern in ihrem Entscheidungsprozess zu unterstützen. Ein weiteres Ziel ihres Reviews bestand darin, die Grenzen der vorhandenen Literatur auszuloten und zukünftigen Forschern eine Orientierungshilfe für einen fundierten Erkenntnisgewinn zu bieten. Der Review wurde nach wissenschaftlichen Richtlinien durchgeführt, in dem zunächst ein PICO formuliert wurde. PICO steht für Population, Intervention, Comparison, Outcome und betrachtet also die Stichproben, die Art der Intervention, das Vorhandensein einer Kontrollgruppe und die dargestellten Ergebnisse. Es wurden alle Artikel berücksichtigt, die seit 1999 in englischer oder französischer Sprache veröffentlicht wurden, unabhängig vom Forschungsdesign. Es wurden also von RCTs hin bis zu Einzelfallstudien alle Ergebnisse mit betrachtet. Es wurden Artikel einbezogen, die Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren mit schwerem bis hochgradigem beidseitigen Hörverlust umfassten, die vor dem 3. Lebensjahr auftraten. Die Kinder sollten keine weiteren Behinderungen aufweisen. Die Autoren haben die Ergebnisse in 3 Kategorien unterteilt. Hörfähigkeiten, unter anderem die auditive Diskriminierung von Sprachlauten, Sprechfähigkeiten, unter anderem die Lautbildung und Verständlichkeit, und Sprachfähigkeiten, und zwar sowohl für die Lautsprache als auch für die Gebärdensprache. Die eingeschlossenen Studien wurden auch auf ihre Qualität und Evidenzstufe bewertet. Die Artikelsuche wurde in allen gängigen wissenschaftlichen Datenbanken durchgeführt. In einer ersten Suche wurden 1739 Artikel identifiziert, von denen 73 für eine vollständige Analyse ausgewählt wurden, nachdem die Titel und Abstracts analysiert worden waren. Nach Anwendung der Einschluss- und Ausschlusskriterien wurden schließlich 38 Artikel in den endgültigen Review aufgenommen. Die ausgewählten Studien wurden zwischen 2000 und 2017 veröffentlicht, die meisten zwischen 2000 und 2005. Was das Forschungsdesign betrifft, so verwendeten die meisten Studien ein Kohorten- oder Querschnittsdesign, ein paar waren Einzelfallstudien und nur eine war eine RCT. Dies wirkte sich auch auf die globale Evidenzstufe aus, die im Allgemeinen niedrig war. Auf einer Skala von 1 für stark bis 5 für schwach lagen 26 Studien auf Stufe 4, 11 auf Stufe 3 und diese eine Studie auf Stufe 2. Die methodologische Qualität der meisten Studien war ebenfalls niedrig. 22 Studien waren qualitativ schwach oder mäßig, nur eine Studie wies eine starke Qualität auf. In den einzelnen Studien haben zwischen 1 und 288 Kinder teilgenommen, bei den meisten jedoch weniger als 50. Die Mehrheit der Studien berücksichtigte ausschließlich Kinder mit Cochlea-Implantaten, 3 Studien umfassten auch Kinder mit Hörgeräten. Die Rehabilitationsansätze waren eine der Hauptvariablen vieler Studien, wobei 12 diese Faktoren als prädiktive Variablen betrachteten. In 31 Artikeln wurden OC-Ansätze untersucht, in 23 Artikeln TC-Ansätze und in 7 der bilingual-bikulturelle Ansatz. Es wurde eine Vielzahl von Ergebnissen untersucht. 23 Studien befassten sich mit den Hörfähigkeiten, 21 mit den Sprechfähigkeiten und 25 mit den Sprachfähigkeiten. Die Ergebnisse wurden hauptsächlich mit formellen und informellen Tests bewertet und von Fachleuten erfasst. In einigen Studien wurden Beobachtungen in der natürlichen Umgebung und Umfragen bei Fachleuten oder Eltern als Ergänzung zu den Tests herangezogen. Die auditiven Fähigkeiten wurden meist durch das Nachsprechen von Wörtern oder Sätzen untersucht. In fast allen Studien, die OC oder TC und bilingual-bikulturelle Ansätze untersuchten, wurde festgestellt, dass OC mit einer besseren Entwicklung der Fähigkeiten verbunden war als TC oder bilingual-bikulturell. Einige Studien beobachteten eine negative Korrelation zwischen der Anzahl der verwendeten Gebärden und der Entwicklung der Hörfähigkeiten. Die Ergebnisse scheinen im Allgemeinen darauf hinzudeuten, dass der OC-Ansatz zu einer typischen Entwicklung der Hörfähigkeiten führen kann. Studien, die sich mit OC und TC bzw. bilingual-bikulturellen Ansätzen befassten, berichten von einem ähnlichen Muster, nämlich dass OC-Ansätze mit einer besseren Sprechentwicklung verbunden waren als TC oder bilingual bikulturell. In jeder Studie, die sich mit absoluten Werten befasste, wurde festgestellt, dass OC mit einer besseren Verständlichkeit, einer höheren erwarteten Sprechleistung, zum Beispiel der Lautbildung, oder einer höheren Wahrscheinlichkeit, den Normalbereich zu erreichen, verbunden war als TC. Gleichzeitig berichteten Artikel, die zweisprachig bikulturelle Studien untersuchten, in denen Kinder sowohl Gebärden als auch Lautsprache entwickelten, über eine positive Auswirkung des verwendeten Ansatzes und einige von ihnen beobachteten eine typische Sprachentwicklung. 26 Studien befassten sich auch mit expressiven Sprachfähigkeiten. Studien, die sich mit OC und TC bzw. zweisprachig bikulturellen Ansätzen befassten, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. 9 Studien erwähnten, dass OC mit einer besseren Entwicklung verbunden war als TC bzw. zweisprachig bikulturell. 4 beobachteten eine ähnliche Entwicklung und nur eine Studie erwähnte, dass TC mit einer besseren sprachlichen Entwicklung verbunden war als OC. 13 Studien befassten sich mit rezeptiven Sprachfähigkeiten. Die meisten, die sich für OC und TC interessierten, stellten fest, dass keine der beiden mit einer besseren Entwicklung in Verbindung gebracht werden konnte. 4 Studien stellten jedoch fest, dass OC mit einer besseren Entwicklung verbunden war als TC oder zweisprachig bikulturell. Und eine Studie stellte eine negative Korrelation zwischen der rezeptiven Sprachentwicklung und der Verwendung von Gebärden fest. Die wissenschaftliche Literatur zeigt also einen allgemeinen Trend, nämlich dass OC mit einem besseren Potenzial für Hör-, Sprech- und Sprachfähigkeiten verbunden zu sein scheint als TC bzw. zweisprachig bikulturell. Aufgrund der in den Studien verwendeten Designs ist es jedoch nicht möglich, einen Kausalzusammenhang zwischen diesen Variablen herzustellen. Hilft OC Kindern, bessere Fähigkeiten zu entwickeln? Oder nutzen Kinder mit besseren Fähigkeiten eher OC? Einige Autoren vertreten die Ansicht, dass die OC zu einer besseren Entwicklung des Hörvermögens, der Sprech- und Sprachfähigkeiten führt, da die Kinder in eine mündlich-auditive Umgebung eintauchen. Auch wird erwähnt, dass TC das sprachliche Umfeld einschränken würde, weil nicht alle Menschen vertraut mit den verwendeten Gebärden sind. Andere Autoren nehmen den Standpunkt ein, dass TC-Kinder durch visuellen Zugang zur Sprache frühzeitig Zugang zu Bedeutungen verschafft, was die Entwicklung der rezeptiven Sprache und die Bewältigung von Hörverlust unterstützt. Diese Ansicht scheint in neueren Studien aus den Jahren 2011 bis 2017 beständiger zu sein. Eine mögliche Erklärung wäre die Weiterentwicklung der Technologie, die nun einen besseren Zugang zur Lautsprache ermöglicht und den Anteil der Kinder in OC-Gruppen erhöht. Diejenigen, die TC verwenden, könnten Kinder mit größeren Auffälligkeiten sein, was zu einer Verzerrung bei der Auswahl der Stichproben führt. Auch hier kann die Kausalität nicht festgestellt werden. Die Frage, wie es Kindern geht, die in einer Umgebung aufwachsen, in der Gebärdensprache verwendet wird, ist noch immer nicht beantwortet. Viele Studien berichteten, dass Gebärden die Entwicklung der Kinder nicht beeinträchtigen. In einer Umgebung, in der die Eltern die Gebärdensprache beherrschen, würden Gebärden dem Kind helfen, eine Kommunikations- und Sprachfähigkeit aufzubauen, bevor es die Lautsprache erlernt. Die meisten Studien dieses Reviews schlossen jedoch Kinder mit hörenden Eltern ein, die daher wahrscheinlich nur in begrenztem Umfang Kontakt zu Gebärden hatten, wobei der Grad der Gebärdensprachkenntnisse der Eltern selten erwähnt wurde. Dies könnte die Leistung von Kindern in Gebärdensprachansätzen unterstrichen haben. Darüber hinaus war die Stichprobengröße von Studien, die Kinder in einer Gebärdensprachenumgebung einschlossen, in der Regel klein, was die Aussagekraft ihrer Schlussfolgerungen einschränkt. Viele Fragen bleiben also offen und es wäre schön, wenn hier mehr und ergebnisoffen geforscht würde, um die potenziellen Unterschiede in der Wirkung von Gebärdensprachansätzen zwischen Kindern mit gehörlosen Eltern und hörenden Eltern zu erforschen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Evidenz der eingeschlossenen Studien insgesamt gering ist. Nur eine Studie hatte eine gute Evidenz. Daher scheint die verfügbare Evidenz trotz des deutlichen Trends zugunsten oraler Ansätze nicht ausreichend zu sein, um Unterschiede in der Hör-, Sprech- und Sprachentwicklung durch die Therapieansätze zu belegen. Aufgrund der großen Bandbreite an methodischen Designs ist es in der Regel schwierig, den Therapiefaktor zu isolieren und zu bestätigen, dass der Ansatz zu den beobachteten Unterschieden zwischen den Gruppen geführt hat. Schließlich wurde in den meisten Studien weder der verwendete Ansatz noch die Interventionsumgebung in Bezug auf die Häufigkeit, Dauer und von wem der Ansatz durchgeführt wurde, klar definiert. Da die Intervention selten klar und replizierbar dargestellt wird, ist es schwierig, zu einer soliden Schlussfolgerung zu gelangen und Therapierenden eine Orientierungshilfe für ihre Praxis zu geben. Weitere Studien mit größeren Stichproben sind daher dringend erforderlich, um die in dieser Übersicht dargestellten methodischen Probleme zu lösen und eine solidere Evidenzbasis zum Thema zu erhalten. In der Zwischenzeit sollten sich Therapierende bei der Wahl der zu verwendeten Behandlung von den Bedürfnissen des Kindes, der Familie und des Umfelds leiten lassen, findet das Autorenteam. Auf den Punkt gebracht von Giorgio Benedetti, akademischer Sprachtherapeut in Berlin. Lingo Science ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Dieser Podcast ist auch als PDF zum Nachlesen verfügbar auf lingo-lab.de/podcast sowie in der Infothek auf dbs-ev.de. Hier wie dort finden sich auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast und PDF zum Download.